Und ich darf zum zweiten Vortrag überleiten. Es geht um das Melanom, einem Tumor, der eine Vorreiterrolle einnimmt, was die Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren, aber auch mit BRAF und MEK-Inhibitoren betrifft. Vor 10 Jahren noch war die Lebenserwartung im metastasierten Stadium, also insbesondere mit Fernmetastasen und Hirnmetastasen, nur wenige Monate. Das Ansprechen auf eine klassische Chemotherapie betrug unter 10%. Und das hat sich eben durch die Etablierung dieser moderneren Therapeutika stark geändert. Und wir können heutzutage also ein teilweise langjähriges, krankheitsfreies Überleben erreichen. Und in Einzelfällen kann man sogar an Heilung denken. Ich möchte hier dazu einladen Professor Christoph Höller. Er leitet die dermato-onkologische Ambulanz an der Wiener Universitätsklinik für Dermatologie und wird uns zu diesem spannenden Thema berichten. Lieber Christoph, bitte um deinen Vortrag.
Melanom ist leider Gottes nach wie vor einer der Tumoren, zusammen auch mit den anderen UV-induzierten Hauttumoren, der kontinuierlich eine Steigerung hier hat. Und Sie sehen hier Daten im oberen Bereich aus 3 Ländern, wo es seit den 1940er Jahren eine kontinuierliche Krebsstatistik gibt. Das ist Dänemark, Neuseeland und die USA. Und Sie sehen eigentlich, dass in den oberen 3 Panels, wo Sie die beobachteten Zahlen sehen, eigentlich wir einen kontinuierlichen Anstieg sehen. Darunter sehen Sie Daten, die Statistiker für die Zukunft schon ausgerechnet haben. Ich bin einmal neugierig, ob die dann auch so halten, wo wir sehen, dass also in den europäischen Daten eigentlich weiterhin ein Anstieg verzeichnet wird, in den USA sich das abflacht und eigentlich nur in Neuseeland man annimmt, dass es bis 2036 einen leichten Knick nach unten in der empfänglichen Bevölkerungsgruppe, also bei hellhäutigen Menschen, geben wird. Man muss dazu sagen, dass Australien und Neuseeland natürlich die Länder sind, wo es schon am längsten konsequente Aufklärungskampagnen gibt, und vielleicht liegt es daran, dass die in diesen Ländern beginnen zu greifen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Inzidenz dieser Tumore leider Gottes insgesamt trotzdem ansteigt. Wenn wir jetzt über Quantensprünge reden, dann kann ich Ihnen natürlich auch beim Melanom und werde das tun, sehr viel über die medikamentöse Therapie von fortgeschrittenen Tumorstadien erzählen. Ich möchte aber eigentlich am Beginn etwas ganz anderes stellen, denn das Melanom ist ja ein Tumor, für den wir für die Diagnostik im Prinzip nicht sehr viel mehr brauchen als unsere Augen und vielleicht ein bisschen eine Unterstützung, um noch besser das erkennen zu können, darauf werde ich noch eingehen. Und beim primären Melanom, das sind die gelben Säulen hier, da sehen Sie, dass also die Tumordicke ganz wesentlich ist. Das heißt, je früher, je dünner ich ein Melanom entdecke, desto besser ist die Chance, dass ich es mit Chirurgie tatsächlich heilen kann und der Patient auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben wird, nach 10 Jahren trotz dieses Melanoms am Leben zu sein. Das heißt, Früherkennung ist beim Melanom ein ganz ein wichtiges Thema. Und im Prinzip brauche ich dafür nur ein sehr einfaches Gerät, das eine starke Lichtquelle hat, eine Glasplatte, ein Immersionsmedium unter dieser Glasplatte und eine Vergrößerungsoptik dahinter, ein Dermatoskop, das viele von Ihnen natürlich kennen werden. Was macht ein Dermatoskop? So würde diese Pigmentläsion ohne Dermatoskop aussehen. Das ist das Bild, das Sie dann mit einem Dermatoskop bekommen. Das heißt, wir schauen hier ein paar Hundertstel Millionen, ein paar 100 Millionstel Millimeter, Mikrometer tief in die Hautoberfläche hinein, können die Verteilung der Pigmentzellen in der Hautoberfläche besser beurteilen. Und das hier wäre zum Beispiel eine Läsion, die hier in dem rechten Teil ein sehr unregelmäßiges Pigmentnetz ausweist. Das heißt, wäre schon einmal ein Verdacht, dass hier möglicherweise etwas nicht Gutartiges vorliegt. Das war auch ein In-situ-Melanom. Das heißt, das war ein Melanom, das noch nicht in die Tiefe eingedrungen ist. Die Dermatoskopie ist eigentlich immer auch sehr stark von Kollegen aus Österreich mitgestaltet worden. Sie sehen hier auf dieser Arbeit des ersten Konsensus-Meeting zur Dermatoskopie den Professor Behrenberger, den Professor Sauer, den Kollegen Smolle, alles österreichische Kollegen und auch sehr viele deutsche Kollegen, den Professor Fritsch natürlich auch, Entschuldigung. 2002 dann eigentlich die Methode schon so weit entwickelt, dass hier die Kollegen aus Wien, Kittler, Behrenberger, der Professor Wolf und der Professor Binder, schon im Lancet Oncology diese Methode hier publizieren konnten. Und das geht eigentlich bis heute weiter, wo der Kollege Chandl hier eine Arbeit im wissenschaftlichen Bereich über den Einsatz von Artificial Intelligence in dieser Diagnostik publiziert hat, und zwar wirklich ganz hochkarätig publiziert hat. Ist vielleicht noch nicht etwas, was in jeder Ordination in der Routine ist, aber das ist etwas, was in Zukunft sicher kommen wird. Das, warum ich es aber als Meilenstein oder als Quantensprung sehe, ist, dass es in durch viele, viele Jahrzehnte an Kursen, an Ausbildung in der österreichischen Dermatologie eine Methode ist, die sehr gut verankert ist. Und Sie sehen, dass die große Mehrheit der Melanome in Österreich heutzutage glücklicherweise im sehr frühen Stadium, entweder noch als In-Situ-Tumor, wo die dermoepidermale Junktionszone vom Melanom noch nicht verlassen wurde, oder bei Tumoren unter einem Millimeter diagnostiziert wird. Das heißt, das sind Stadien, da kann man die meisten Patienten mit einer simplen Exzision noch von diesem Tumor befreien. Und das, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich mein Spezialgebiet, die medikamentöse Therapie von fortgeschrittenen Tumoren ist, rettet sicher deutlich mehr Leben allalong als die teuerste Therapie im fortgeschrittenen Stadium. Deswegen, glaube ich, muss man das als Quantensprung schon erwähnen. Wie schaut das jetzt aus bei den Patienten in den fortgeschrittenen Stadien? In dem blauen Balken sehen Sie die Patienten mit einer lokoregionären Metastasierung. Das geht vom Stadium 3a, wo Sie nur eine Mikrometastase im Sentinel-Lymphknoten üblicherweise haben, bis zum Stadium 3d, wo Sie Patienten mit sehr dicken Primärtumoren und multiplen Lymphknotenmetastasen üblicherweise drinnen haben, und dann zum fernmetastasierten Stadium 4. Und Sie sehen sukzessive, dass die 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit bei diesen Patienten deutlich sinkt. Wir reden hier von ca. 13% aller Melanompatienten grob, die in diese Gruppen hineinfallen. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückschauen, um dann vielleicht den Vergleich zu ziehen, wieso es Quantensprünge gibt, dann haben wir im Adjuvanten-Setting eigentlich Jahrzehnte Interferon-Alpha verwendet, viele, viele Studien gemacht mit sehr vielen Patienten, und dann zeigt eigentlich diese Meta-Analyse, was man damit wirklich erreicht hat, im rückfallfreien Überleben, im Gesamtüberleben ein Unterschied von ungefähr 3%. Wahrscheinlich würde man mit diesen Studien heutzutage nicht einmal mehr in einen Zulassungsantrag hineingehen, aber damals gab es nicht mehr. Und im metastasierten Setting nur eine Chemotherapiestudie. Der Grund, warum ich sie ausgewählt habe, ist, dass es eine der wenigen Chemotherapiestudien ist, wo wir einen 5-Jahres-Nachbeobachtungszeitpunkt überhaupt drinnen haben beim Melanom. In diesem Fall der Vergleich der damals sogenannten Standard-Chemotherapie mit Dacarbazin, einem alkylierenden Chemotherapeutikum, mit einem Polychemotherapie-Schema, dem Dartmouth-Regime. Und Sie sehen, nach 5 Jahren haben wir irgendwo zwischen 5% und 8% der Patienten in dieser Studie noch am Leben. Und das ist eine Studienpopulation, da wissen wir immer, dass die eher auch positiv ausgewählt werden, wenn sie in die Studie hineingehen. Und vielleicht bewahren Sie sich diese Zahl, diesen 5-Jahres-Punkt einmal im Kopf zum Vergleich zu dem, was ich Ihnen dann zeigen darf. Heutzutage verwenden wir Chemotherapie nur noch in Ausnahmefällen. Also ich brauche eigentlich in den letzten 3 Jahren nicht einmal alle meine Finger, um die Patienten noch zu zählen, wo wir Chemotherapie bei Melanom eingesetzt haben. Der wesentliche Grund ist, dass wir heute 2 ganz andere Säulen in der Melanomtherapie haben. Auf ihrer linken Seite die molekular gezielte Therapie, hier überwiegend mit den BRAF- und MEK-Inhibitoren, und auf der rechten Seite die Immuntherapie mit den Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Darf einmal zuerst auf die molekular gezielte Therapie des Melanoms eingehen. Die Basis ist diese Arbeit, die in Nature 2002 publiziert worden ist, wo eine Mutation in einem Gen namens BRAF beschrieben wurde. Das Interessante war eben, sowohl in den Zelllinien als auch in den Primärtumoren hat man das mit einer sehr hohen Häufigkeit eben beim Melanom gefunden. Und das Zweite, was sehr interessant war, man hat gefunden, dass diese Mutation interessanterweise nicht wie bei anderen Genen quer über das Gen verteilt ist, sondern dass das fast immer an ein und derselben Position, nämlich an dieser 600er Position, wie sie heute benannt wird, stattfindet, diese Mutation. Das BRAF-Gen ist Teil eines prototypischen intrazellulären Wachstumssignalwegs der MAP-Kinase-Kaskade, und wir finden eben über alle Melanompatienten drüber bei ungefähr 40% der Melanompatienten hier eine aktivierende Mutation im BRAF-Gen. Je jünger die Patienten, desto häufiger, je älter, desto seltener. Dadurch, dass diese Mutation immer an ein und derselben Stelle liegt, war die Situation so, dass Pharmazeuten in der Lage waren, hier Moleküle zu designen, die sich spezifisch an das genetisch veränderte BRAF-Molekül Molekül dranhängen und das mit einer höheren Affinität tun, als sie an das Wildtyp-Protein binden. Und was Sie hier in dieser Darstellung hier unter B sehen, ist, dass nur in Zellen, die eine BRAF-Mutation tragen, dann auch tatsächlich diese Medikamente eine Wirkung haben. Und das war die, wenn man so will, die Vorläufersubstanz für den ersten zugelassenen BRAF-Inhibitor, das Vemurafenib. Und das waren schon fast historisch 2010, 2011 die ersten Studien mit diesen BRAF-Inhibitoren. Und Sie sehen, dass wir in diesem Wasserfallplot unter A sehen, dass die meisten Patienten eine Reduktion der Target-Lesions hatten. Unter B sehen Sie das progressionsfreie Überleben, das in der BRAF-Inhibitor-Gruppe ganz gerade nach außen zieht. Das heißt, die meisten Patienten haben eigentlich einen Benefit. Und unter D sehen Sie gegenüber der Chemotherapie auch einen Überlebensvorteil. Allerdings, wenn Sie bei C schauen, dann sehen Sie, dass dieser Vorteil auch relativ rasch verloren gegangen ist in diesen ersten Studien, nämlich im Mittel nach 6 bis 7 Monaten. Und das war einer unserer ersten Patienten, der eine unglaublich riesige Metastase hier seitlich am Hals hatte, die noch erhebliche Beschwerden gemacht hat. Und schauen Sie sich an, wie das innerhalb von nur 2 Wochen zurückgeht. Das ist auch etwas, was wir davor nicht kannten, dass etwas so rasch wirken kann. Und nach 8 Wochen, so etwas hatten wir vorher noch nicht gesehen, aber nach 18 Wochen das beginnende Rezidiv. Der Patient ist dann leider Gottes im Endeffekt trotzdem an Melanom verstorben. Man hat aber schon in den frühen Studienphasen gelernt, wo die Resistenzmechanismen liegen. Das heißt, welche Mechanismen die Zellen verwenden, um dieser Blockade wieder zu entkommen. Und da hat sich herausgestellt, dass alternative Kinasen im Zellinneren angeschalten werden und dass sehr viele dieser Resistenzsignale denselben Signalweg nur unterhalb des BRAF-Moleküls wieder neu aktivieren können. Und eine gemeinsame Schaltstelle für diese Mechanismen war die MEK-Kinase, die unterhalb eben vom BRAF in dem Signalweg liegt. Und interessanterweise gab es schon Studien mit MEK-Inhibitoren, die damals auch schon beim Melanom gelaufen sind. Und so hat man sehr rasch die Idee geboren, dass es doch vielleicht eine ganz gute Idee wäre, so ähnlich wie man, wenn man einen Gartenschlauch einen statt einem Knopf 2 Knöpfe hineinmacht, um den Durchfluss besser zu inhibieren, dass man eine ähnliche Strategie hier in diesem intrazellulären Signalweg plant und eben BRAF und MEK-Inhibitoren kombiniert. Heutzutage haben wir mittlerweile 5 Jahresdaten aus 3 Kombinationen aus BRAF und MEK-Inhibitoren. Und es ist immer die untere Kurve, bei den oberen beiden Studien eine Monotherapie mit dem Vemurafenib, dem ersten zugelassenen BRAF-Inhibitor, und die obere Kurve die Kombination. Und Sie sehen, in allen Studien ist das besser. In der untersten hat man den Kontrollarm zuletzt gar nicht mehr dargestellt, weil das schon so klar war. Und da liegen wir nach 5 Jahren bei einem Überleben von ungefähr 30-34%. Das heißt, das ist schon einmal ein sehr schöner Sprung von oben, wenn man diese Therapien in der Erstlinie im metastasierten Setting einsetzt. Das Spannende dabei ist, dass man nicht nur an Effektivität gewinnt, sondern auch sehr viele der klassischen, vor allem kutanen Nebenwirkungen der Einzeltherapie mit BRAF-Inhibitoren durch die Kombination geringer werden. Das heißt, alles, was Sie hier in grün sehen, sind Nebenwirkungen, die sich verbessern, wenn Sie beide Medikamente geben. Das heißt, eine relativ unikale Situation, ich kombiniere etwas und ich kriege nicht nur mehr Effektivität, ich kriege auch bessere Verträglichkeit. Die zweite Schiene, die sicher auch ein bisschen in der Erstlinientherapie im Vordergrund steht heutzutage, ist aber die Immuntherapie und hier eben typischerweise mit den Checkpoint-Inhibitoren. Und die funktioniert beim Melanom sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ein wesentlicher Grund, warum sie wahrscheinlich so gut funktioniert, ist, dass Melanome wie auch andere Hauttumore hauptsächlich durch UV-Licht, durch Sonneneinstrahlung ausgelöst werden. Und das kann man bis in die Genetik hinein sehr gut darstellen, dass man diese typischen UV-Mutationen in diesen Tumoren findet. Und das führt dazu, dass diese Tumoren eine sehr hohe Mutationslast im Genom aufweisen. Und da gibt es die Theorie, dass diese hohe Mutationslast dazu führt, dass viele Proteine in den Tumorzellen sich strukturell von den normalen Proteinen in gesunden Zellen unterscheiden und dass unser Immunsystem das nutzen kann, um diese jetzt außer Kontrolle geratene körpereigene Zelle als fremd zu erkennen. Und dadurch auch begründet ist, dass das Melanom generell eigentlich als ein relativ immunogener Tumor gilt. Und wir sehen das eigentlich auch bei anderen Hauttumoren, bei Plattenepithelkarzinomen der Haut, bei Basalzellkarzinomen, dass die auf solche Therapien relativ gut ansprechen. Der erste Rezeptor, der hier in den Fokus der Aufmerksamkeit gekommen ist, war der CTLA-4-Rezeptor, das zytotoxische T-Lymphozyten-Antigen 4, ein Immun-Checkpoint, der, wenn er auf T-Zellen aktiviert wird, deren Aktivität heruntermoduliert und T-Zellen so quasi in ihrer Aktivität bremsen kann. Und Jim Allison war einer der beiden Nobelpreisträger 2018, eben dafür, dass er der Erste war, der erkannt hat, was dieses CTLA-4-Molekül eigentlich tut und hier in dieser berühmten Arbeit im Mausmodell auch zeigen konnte, wenn man diesen Rezeptor ausschaltet, dann kann man einen etablierten Tumor hier im Tiermodell zur Regression bringen. Neben dem CTLA-4-Rezeptor hat man aber auch dann gelernt, dass es viele andere solcher immuninhibierende Rezeptoren gibt und vor allem auch der Program-DES1 oder PD1-Rezeptor ist hier heute in der Therapie ja, glaube ich, in vielen Tumorentitäten als ein Standard-Target für Immuntherapien geworden. Die ersten Studien mit dem Ipilimumab, mit dem CTLA-4-Antikörper, haben uns vor allem eines gezeigt und ich zeige hier wirklich nur eine Zusammenfassung, weil als Monotherapie verwenden wir das kaum noch. Von fast 2000 Patienten aus verschiedenen Studien damit beim Melanom. Und was man sieht, ist, dass Patienten, die nach 3 Jahren unter dieser Therapie noch am Leben sind, eine sehr gute Chance haben, dass sie das auch dauerhaft bleiben. Das heißt, im Gegensatz zu früher hatten wir auf einmal 20% der Patienten, wo diese Kurve auch nicht mehr auf Null geht, sondern die auf einmal wirklich dauerhaft am Leben bleiben. Und es ist immer wieder schön zu sagen, ein paar von den Patienten, die hier ganz hinten in der Kurve zensiert worden sind, die sehen wir hier bei uns in Wien noch immer regelmäßig an der Klinik. Der nächste große Schritt war dann allerdings der PD-1-Rezeptor-Inhibitor, die PD-1-blockierenden Antikörper. Hier eine Studie, wo eben ein solcher Antikörper, das Pembrolizumab, direkt gegen das Ipilimumab bei Melanompatienten im inoperabel metastasierten Setting in der Erstlinie verglichen wurde. Und man sieht, dass der PD-1-Antikörper einfach von der Effektivität noch einmal deutlich besser ist im Gesamtüberleben und auch von der Verträglichkeit wiederum deutlich besser war. Wir kriegen deutlich weniger immunvermittelte Nebenwirkungen. Das war einer unserer ersten Patienten auf diesem PD-1-Antikörper. Schauen Sie sich die Leber an, eine einzige Metastase und innerhalb so kurzer Zeit eine komplette Rückbildung. Patient war multiplest vorbehandelt und das ist ein Bild, das er mir geschickt hat vom letzten noch stattfindenden Opernball vor der Covid-Situation, wo er sich gerade im Sacher für den Ball hergerichtet hat. Und das ist eben das, was auch diese Therapien so auszeichnet. In der Studie mit dem Pembrolizumab haben die Patienten die Immuntherapie auf 2 Jahre hinaus gekriegt. Und wenn sie nach den 2 Jahren fertig waren, wurden sie weiter nachbeobachtet. Und das ist eine Auswertung der Patienten, die diese 2 Jahre Therapie komplett geschafft haben und die dann entweder eine komplette Remission, eine partielle Remission oder nur eine stabile Erkrankungssituation hatten. Und Sie sehen, dass die Patienten, die eine komplette oder eine teilweise Remission in den Computertomographien, die hier regelmäßig gemacht wurden, hatten, die haben eine extrem hohe Chance, auch ohne weitere Therapie nach 3 Jahren noch immer gesund und am Leben zu sein. Das heißt, der Immuneffekt, die Immune Surveillance läuft auch nach Ende der Therapie weiter. Das sind Menschen, die gehen wieder in ihr normales Leben zurück und müssen nicht alle 3, 4, 6 Wochen ins Spital zurück. Und das ist sicher etwas, was die Immuntherapie ganz erheblich auszeichnet. Jetzt wissen wir, dass die beiden Checkpoints, die ich hier erwähnt habe, der CTLA-4-Rezeptor, der PD-1-Rezeptor, an unterschiedlichen Stellen in der Tumorimmunantwort ihren Effekt haben. Der CTLA-4-Rezeptor vor allem früh im Priming der Immunantwort, der PD-L1-Rezeptor in der Effektorphase direkt im Tumorumfeld seinen Haupteffekt eigentlich ausübt. Und so war es auch hier naheliegend, dass man sich überlegt hat, die beiden Dinge zu kombinieren. Und das sind Daten, die heuer am ASCO vorgestellt wurden, mittlerweile bei dieser Studie ein 6,5-Jahres-Update. Das war eine Studie, wo man eben in drei Arme randomisiert hat, wiederum Erstlinientherapie im inoperabel metastasierten Melanom. Der eine Arm hat den CTLA-4-Antikörper Ipilimumab bekommen, der zweite den PD-1-Antikörper Nivolumab und der dritte Arm die Kombination aus beiden. Und Sie sehen einerseits, dass die Ansprechraten hier in der Kombination mit knapp 60% eindeutig besser waren als mit dem PD-1-Antikörper oder mit dem CTLA-4-Antikörper. Sie sehen auch, dass das Gesamtüberleben in der Kombination am besten war. Allerdings erkauft man sich das mit dem Preis von immunvermittelten entzündlichen Nebenwirkungen. Wenn Sie hier unten rechts schauen, dann sehen Sie, dass die höhergradigen behandlungsbedingten Nebenwirkungen mit knapp 60% ebenfalls relativ hoch sind. Das heißt, das muss man schon auch entsprechend dann managen können und mit dem Patienten sehr gut zusammenarbeiten, um diese Therapie auch sicher durchführen zu können. Das, was aber das heurige Update für mich so herausgehoben hat, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal für die kombinierte Immuntherapie mit Ipilimumab und Nivolumab ein medianes Gesamtüberleben gesehen haben. Und ich möchte das nur einmal hier noch gegenüberstellen mit dem ersten Bild dieser Chemotherapie von 6 bis 7 Monaten auf 72 Monate. Das würde ich ja mal ganz einfach als Quantensprung bezeichnen. Das funktioniert auch bei Patienten in Stadien, wo wir eigentlich früher oft gar keine Therapie mehr versucht haben. Eine junge Patientin, mehr als 26 zerebrale Metastasen, sonst auch diverseste Organmetastasen, hochsymptomatisch, steroidpflichtig. Wir haben 2 Zyklen der Immuntherapie in der Kombination geschafft, dann hatten wir eine erhebliche entzündliche Lebernebenwirkung, mussten sie da längerfristig mit Cortison und Immunsuppressiva behandeln, um das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Dann konnten wir mit einer Monotherapie nur mit dem PD-1-Antikörper fortsetzen und es ist alles weg. Das sind natürlich Einzelfälle, das muss man ganz ehrlich sagen. Das passiert nicht bei jeder dieser Patientin, aber dass das überhaupt bei einem Melanom mit einer zerebralen Metastasierung möglich ist, ist für mich auch ein Quantensprung. Und auch heuer gab es ein Update von den Kollegen aus Australien, aus der sogenannten Australian Brain Consortium Study, der ABC-Studie. Da hat man kleine Gruppen von Patienten mit asymptomatischer zerebraler Melanommetastasierung eingeschlossen und ich weise vor allem auf Arm A und Arm B hin, dass da hat man die Patienten entweder zur kombinierten Immuntherapie randomisiert oder zur Einzeltherapie nur mit einem PD-1-Rezeptorblocker. Und wenn man sich jetzt hier unten das progressionsfreie Überleben anschaut und sieht, dass nach 5 Jahren knapp die Hälfte der Patienten noch ohne Progression ist, und das sind Patienten mit Hirnmetastasen eines Melanoms, wo früher zu Chemotherapiezeiten das mediane Überleben bei wenigen Monaten lag, und dass mehr als die Hälfte am Leben ist und dass wir intrakraniell ein Ansprechen von 51% bei Hirnmetastasen eines Melanoms sehen können, dann ist das etwas, was wirklich herausragend ist und die Effektivität dieser kombinierten Immuntherapie zeigt. Und ich glaube, einfach für diese Patientengruppe ist das ein absoluter Standard. Das heißt, wenn man sich das Gesamtüberleben im metastasierten Setting aus verschiedensten Studien jetzt mit BRAF-MEK-Inhibitoren, Immuntherapien hier im Vergleich anschaut, und das hat der Kollege Michelin aus Lausanne hier zusammengefasst, und ich habe mir erlaubt, hier unten noch einmal die Chemotherapiekurven aus dieser älteren Studie dazu zu kopieren, dann sehen Sie, wie weit wir hier eigentlich gekommen sind, und manchmal sind es nur kleinere Sprünge, aber insgesamt, glaube ich, doch ein sehr großer. Das, was die Situation derzeit noch einmal deutlich ändert, ist der Einsatz dieser modernen Therapien im adjuvanten Setting nach lokoregionärer Metastasierung. Haben wir 3 Studien, die oberen beiden waren die placebo-kontrollierten Studien, wo man das am besten beurteilen kann. In der Kombi-AD wurde eine BRAF-MEK-Inhibitor-Therapie Dabrafenib, Trametinib bei BRAF-mutierten Patienten eingesetzt, in der EORTC 1325, ein PD-1-Antikörper, das Pembrolizumab. Ein bisschen anders läuft die CheckMate 238, wo ein aktiver Vergleichsarm drinnen war mit dem Ipilimumab, aber im Verum-Arm war auch ein PD-1-Antikörper drinnen. Und nur ganz kurz, was wir damit erreichen können, ist, dass wir hier bei ungefähr der Hälfte der Patienten verhindern können, dass es noch einmal zu einem Auftreten einer Metastasierung kommt. Das heißt, wir können durch den früheren Einsatz dieser Therapien mehr Patienten eine weitere Metastasierung ersparen, als wir im metastasierten Setting dann aus dieser Metastasierung wieder herauskriegen. Und damit, glaube ich, können wir wieder noch mehr Patienten frühzeitiger abfangen. Der andere große Schritt sind eine Unzahl an klinischen Studien, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist manchmal schon fast ein bisschen schwierig, den kompletten Überblick zu bewahren. Das sind alles verschiedenste frühe Studien, die auf Kongressen präsentiert worden sind. Das, was sie für mich so interessant machen, wir haben auf einmal ganz andere Kombinationen. Es wird nicht nur kombiniert Checkpoint-Inhibitor mit Checkpoint-Inhibitor. Wir gehen in alle möglichen Ecken des Immunsystems. Es wird mit Kinase-Inhibitoren, mit MDM2-Inhibitoren, also mit ganz spannenden Dingen hier gearbeitet. Und das sind nicht alles frühe Studien. Viele dieser Strategien sind schon in Zulassungsstudien gewesen oder sind es noch. Manche davon haben sich als nicht erfolgreich herausgestellt, sind schon wieder mehr oder weniger abgeschlossen. Bei anderen steht die finale Antwort noch aus und bei manchen haben wir gesehen, dass wir wieder ein Stück weiterkommen. Und das ist das Letzte, was ich Ihnen heute noch zeigen will. Auch das vom heurigen ASCO-Meeting von jetzt vor kurzem präsentiert. Eine Kombination zwischen PD-1-Antikörper und einem Antikörper gegen einen anderen Immun-Checkpoint, das Lymphocyte Activating Gene 3 oder LAG-3, wird ähnlich wie der PD-1-Rezeptor auf chronisch stimulierten T-Zellen hochreguliert, um eben die Entzündung zu dämpfen. Und wenn man diese beiden Checkpoints gemeinsam kombiniert, dann gewinnt man im progressionsfreien Überleben gegenüber dem PD-1-Rezeptor-Inhibitor ungefähr 10%. Das ist gegenüber der bisherigen Kombination mit dem CTLA-4-Rezeptor ungefähr 3-4% mehr. Das, was es aber so interessant macht, ist, dass man hier bei Weitem nicht diesen Zuwachs an Nebenwirkungen sieht, sondern eigentlich sehr viel näher an der PD-1-Rezeptor-Monotherapie ist von den Nebenwirkungen her. Das heißt, die Therapie ist vielleicht gleich gut oder ein bisschen besser, aber viel besser verträglich. Und auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie die bisherige Kombination schon ersetzen wird, wenn es zugelassen wird, werden wir wahrscheinlich kaum noch Melanompatienten mit einer Monotherapie im Immuntherapie-Setting therapieren, sondern mit einer so gut verträglichen Kombination werden wir diese zusätzliche Effektivität natürlich dann dort nutzen, wo wir uns bislang wegen der Nebenwirkungen nicht getraut haben, die Kombination einzusetzen. Damit darf ich mich für die Einladung noch einmal bedanken, fürs Zuhören herzlich bedanken und ich freue mich, wenn es Fragen gibt. Dankeschön.
Ich hätte zwei Fragen. Du hast ein paar Mal Nebenwirkungen erwähnt. Mhm. Mit was müsste man da rechnen? Gibt es da Unterschiede von den Präparaten? Und das zweite, vielleicht eine mehr sehr allgemein gehaltene Frage, die aber, glaube ich, vielen Ärzten aus anderen Disziplinen auch auf der Seele brennt, weil das immer wieder auf dem Tableau ist. Ich hoffe, du findest das jetzt nicht zu gemein. Kann Sonnencreme Hautkrebs verhindern? Da war zuletzt bei der letzten Tagung eine heiße Diskussion pro und contra. Wie wäre da deine Meinung dazu?
Gut. Darf ich mit der Sonnencreme anfangen?
Sehr gerne.
Es gibt eine einzige Studie, die mit Sonnencreme so gemacht war, dass man sie ernst nehmen darf. Denn wir dürfen nicht vergessen, anders als zum Beispiel bei einem Sicherheitsgurt, wo ich den Effekt sofort merke, wenn ich in die nächste Hofmauer mit meinem Auto krache und das vielleicht überlebe, haben wir hier zwischen Auslöser, nämlich der UV-Einstrahlung und dem Effekt der Hautkrebsentstehung wahrscheinlich eine Differenz von 20, 30 Jahren. Das heißt, die meisten Sonnenschutzstudien, die gemacht worden sind, haben Patienten ein paar Jahre nachbeobachtet. Was soll das sagen? Der Schaden, der dann zu Hautkrebs führt, der ist schon lange vor Beginn der Studie entstanden. Es gibt eine Studie, die die Kollegen in Australien gemacht haben. Die haben sie einen kleinen Ort in Queensland namens Nambour genommen, glaube ich ungefähr 3.500 Einwohner, haben diese 3.500 Einwohner in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat über, ich glaube es waren ungefähr 5 oder 6 Jahre, konsequent einen Sonnenschutz nach Anleitung verwendet. Natürlich zusätzlich, wie man es in Australien gewohnt ist, nur zu schützender Bekleidung, Vermeidung von intensiver Sonnenexposition. Das ist immer die Basis. Das heißt, die Sonnencreme ist immer nur die dritte Verteidigungslinie, wenn Sie so wollen, gegen den UV-Schaden. Und der anderen Hälfte hat man nicht verboten, Sonnenschutz anzuwenden, sondern man hat sie so machen lassen, wie sie es immer gemacht haben. Und dann hat man diese Studie wirklich in sehr langen Zeitabständen nachbeobachtet und in der letzten Nachbeobachtung zeigt sich eine signifikante Reduktion in der Anzahl von invasiven Melanomen. Interessanterweise nicht so stark bei den Basalzellkarzinomen, die doch mehr mit der chronischen Sonnenexposition verbunden waren, aber die Anzahl der invasiven Melanomen ist signifikant gesunken. Und ich glaube, diese Studie zeigt schon, dass wenn man eine Studie sauber dafür aufsetzt, dass es offensichtlich einen gewissen Effekt gibt. Das Problem, das wir aber haben, auch bei vielen Studien, ist, dass viele Leute die Sonnencreme ja als Freibrief zum hemmungslosen Braten am Sonnengrill betrachten. Und ja, ich meine, auch ein Sicherheitsgurt hilft mir nichts, wenn ich mit 100 km/h in die Hofmauer krache. Ja, also anders kann ich es nicht formulieren. Wenn ich die Sonnencreme als Freibrief dafür hernehme, mich einmal zu Mittag am Strand umzudrehen und am Abend dann trotzdem so rot ausschaue wie der Hummer am Buffet, dann, glaube ich, brauchen wir über Schutz durch Sonnencreme nicht mehr diskutieren.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch ausreichend Creme verwendet. Also gerade in den Studien wird ja deutlich mehr verwendet als der Durchschnittsverbraucher und man soll trotzdem sozusagen ein vernünftiges Verhalten an den Tag legen, wie Mittagszeit eher die Sonne meiden im Schatten und auch immer auch auf die Kleidung und Kopfbedeckung vor allem achten.
Jawohl, und ganz besonders bitte bei Kindern und Jugendlichen. Wir wissen, dass das die Altersgruppe ist, wo das lebenslange Melanomrisiko am stärksten determiniert wird. Die zweite Frage, Nebenwirkungen. Beziehst du dich jetzt auf die Immuntherapie oder generell auf alle Therapien?
Also, ich hatte die Immuntherapie gemeint, weil dadurch...
Wenn man jetzt einen Vergleich ziehen will zwischen Immuntherapie und BRAF-MEK-Inhibition, dann ist es so, dass ein PD-1-Antikörper alleine generell weniger Patienten hat, die wegen Nebenwirkungen abbrechen, als eine BRAF-MEK-Inhibitor-Therapie. Der Unterschied kann aber oft sein, dass bei BRAF-MEK-Inhibitoren, wo die typischen Nebenwirkungen Hautausschläge, Magen-Darm-Problematiken, Leberwertveränderungen, Ähnliches sein können, wenn man diese Tabletten absetzt, dann sind die Nebenwirkungen oft binnen kurzer Zeit vorbei. Bei der Immuntherapie kann es passieren, dass Sie einen Entzündungsmechanismus aktivieren, der die Hypophyse angreifen kann, die Bauchspeicheldrüse angreifen kann, die insulinbildenden Zellen angreifen kann und Sie können diesen Mechanismus nicht mehr stoppen, weil Sie das autarke Immunsystem hier in die falsche Richtung aktiviert haben. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass Sie einen Patienten haben, der wegen so einer Therapie eine lebenslange Schilddrüsensubstitution braucht, eine möglicherweise auch Cortisonsubstitution, wenn der Hypophysen Vorderlappen betroffen ist, der möglicherweise in ganz seltenen Fällen ein insulinpflichtiger Diabetiker ist. Das sind wirklich seltene Fälle, muss man auch sagen. Die Schilddrüse ist etwas häufiger betroffen. Das heißt, wir haben bei der Immuntherapie sicher auch Nebenwirkungen, die einen bleibenden Effekt auf unsere Patienten haben können, besonders im adjuvanten Setting, wo theoretisch ein Teil unserer Patienten auch ohne Therapie gesund bleiben könnte, ist das sicher etwas, was man sehr intensiv mit den Patienten diskutieren muss. Im metastasierten Setting, wo es darum geht, die lebensbedrohliche Situation zu verhindern. Ich glaube, da kann man mehr Nebenwirkungen akzeptieren und da sehen wir einfach, dass in der Erstlinie die Immuntherapie eine so klar höhere Effektivität hat, langfristig, dass man das hier, glaube ich, in Kauf nimmt. Ich muss auch dazu sagen, dass es sehr gute Algorithmen gibt, wie man mit diesen Nebenwirkungen umgeht und die große Mehrheit dieser Nebenwirkungen kriegt man damit auch sehr gut wieder unter Kontrolle, auch wenn es vorübergehend vielleicht für den Patienten durchaus belastend sein kann.
Dankeschön.